Guten Morgen, Frauke.
Guten Morgen.
Frauke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben mal wieder die Chance, uns live zu erleben.
Das stimmt, ich freue mich sehr. Am 22. Oktober bei uns in München auf der Hair Career nachmittags. Du hast die Gästin eingeladen dafür.
Genau, Daniela Gerdt-Thomakotten wird unsere Gästin sein. Sie war schon in der Innovation bei Mercedes und Daimler. Sie war die Technikvorstellerin der Deutschen Bahn und wird jetzt was Spannendes Neues in Berlin machen. Da wollen wir sie natürlich befragen auf ihrem Weg und warum sie immer wieder bereit war, Risiken einzugehen.
Und ansonsten ist es ja unser drittes Jahr auf der Her Career, können wir das sehr empfehlen. Du warst ja ein bisschen skeptisch am Anfang.
Aber ja, als Mann fühle ich mich da so ein bisschen wie der Alien und das ist mal ganz hilfreich. Also es ist eine Messe, die sich eigentlich an Frauen richtet, aber natürlich sind da auch Männer herzlich eingeladen. Und es ist eine tolle Vernetzungsplattform und wir haben die sehr schätzen gelernt, weil die Diskussionen, die wir dort im Live-Podcast hatten, immer sehr, sehr gut waren.
Total. Und wirklich kreuzquer durch die Sektoren und Altersgruppen wird da geredet. Das ist wirklich spaßig, können wir nur empfehlen.
Ja, und ein zweites Mal könnt ihr uns erleben in Berlin, und zwar am 26.11. auf der Work Awesome. Das ist die Messe der Brand 1, eine Konferenz, die ganz Brand 1 typisch organisiert ist. Es geht sehr viel um Organisationsentwicklung, um Zukunft, um Innovation. Eine tolle Geschichte. Auch diese Messe oder diese Veranstaltung werden wir in den Shownotes natürlich verlinken.
Genau, da werden wir nicht aufnehmen, aber wir sind bei der Brand 1 Booth und man kann mit uns reden. Ihr könnt uns Ideen bringen für zukünftige Folgen oder Nachfragen. Wir freuen uns auf jeden Fall, euch in Berlin zu sehen.
Genau, mit Angucken und Anfassen. Sehr schön. Ja, und nun zum heutigen Podcast. Das Wort Sasokalypse, das hat so ein bisschen die Runde gemacht, vor allem an der Börse. Was meint dieses Wort? Muss man ein bisschen erklären. SaaS, Software as a Service, das beschreibt die Entwicklung der letzten so grob 2 Jahrzehnte. Das heißt, man kauft Software nicht mehr, sondern man mietet Software und hat eine Lizenz. Also wer Adobe nutzt oder wer Microsoft nutzt, kennt das natürlich. Das war das Erfolgsmodell für ganz, ganz viele Softwarefirmen, denn damit lässt sich sehr viel Geld machen.
Bisher.
Und jetzt kommt KI. Ja, denn KI stellt ganz viele dieser Themen in Frage. Wenn ich ein CRM-System oder komplexe Software einfach selber bauen kann, was ist dann eigentlich noch so eine Lizenz und so ein Kunde, der an dieser Lizenz hängt, eigentlich wert?
Genau, wir hatten ja dieses Thema schon mal angesprochen gehabt mit den Tress-Brüdern, die ja auch gesagt haben, wir müssen unser Kunden- und Schulmanagement irgendwie bei der Essensvergabe besser hinkriegen und sich dann da was selber gebaut haben.
Genau, und wir dachten uns, wir holen uns heute einen Gast in den Podcast, der selber schon seit seinem 13. Lebensjahr Software schreibt und baut. Ulrich Hutter ist Gründer und Geschäftsführer der GMS Software Manufaktur. Sie ist in Salzburg und verschiedenen anderen Standorten. Und sie bauen Software für den Gastronomiebereich. Hospitality heißt es dann auf Englisch. Also das heißt für Restaurants, für Gastwirtschaften und so weiter. Wir wollen mit ihm besprechen, wie hat sich denn eigentlich die Art und Weise verändert, wie er Software schreibt und wie hat sich auch sein Geschäftsmodell verändert. Und ist denn dieses Wort von der Sasokalypse, also der Endzeitstimmung für alle Firmen, die Software vertreiben, ist denn das gerechtfertigt oder vielleicht auch nicht?
Genau, ich freue mich drauf.
Hören wir mal rein. KI frisst die Software. Das ist die Überschrift in ganz vielen Zeitungen und Fachmedien gewesen. Und insbesondere frisst sie alle Geschäftsmodelle, die mit Software zu tun haben. Die Sasokalypse war das große Schlagwort der letzten Monate. Und doch haben wir so ein bisschen Zweifel, ob das denn alles so sein kann. Herzlich willkommen bei uns deswegen heute Ulrich Hutter.
Hallo Ulrich, schön, dass du es geschafft hast, zu uns zu kommen.
Guten Tag, hallo.
Ulrich, du verdienst dein Geld damit, Software zu verkaufen, in irgendeiner Weise. Ja. Ich meine, wie haben sich denn deine letzten 3 Jahre so verändert, wenn du mal auf das Thema KI schaust? Du musst doch eigentlich total happy sein, ne?
Ja, du, wir entwickeln Software seit 1998. Ja. Also ich bin doch auch schon ein alter Hase in dem Bereich. Wir haben knapp alle Firmen, 200 Mitarbeiter und betreuen eigentlich den Dachraum darüber hinaus. Und Softwareentwicklung war immer gerade was Schönes. Ich bin ein klassischer Programmierer, ja, mit 9 Jahren vom Computer, mit 10 das erste Programm, mit 13 das erste Unternehmenssoftware. Also wirklich klassischer Coder, der früher bis 6 in der Früh vom Computer gesessen ist, Red Bull und Zigaretten bis zum Abwinken. Also wie man es sich eigentlich klassischerweise teilweise auch in die Comics vorstellt. Und Softwareentwicklung hat immer Riesenspaß gemacht, weil es komplexe Zusammenhänge waren. Und früher war der Softwareentwickler ja eigentlich ein sehr introvertierter Mensch. Ja. Das hat sich natürlich die letzten Jahre viel entwickelt und wir wissen alle, dann ist halt später das Internet mehr weitergekommen und jetzt im Endeffekt die ganzen SaaS-Modelle. Die letzten Jahre war eigentlich ein bisschen langweilig in Wirklichkeit, vor Oktober 25. Ja. Also klar, 22 bin ich in New York gewesen auf der AI Summit im November. Und da war es dann so, dass da war die AI Summit. AI ist ja nichts Neues. Wir wissen, es geht 56 Stunden Bedarf auf. Also AI ist ja nicht etwas, viele glauben, das ist was Neues, das jetzt gerade frisch auf die Welt gekommen ist. Das ist ja eigentlich eine recht alte Technologie fast schon. Ja. Und 22 in New York sind wir dann gesessen auf einer KI-Konferenz, das AI Summit New York. Und plötzlich haben alle zum Duscheln angefangen. Jeder ist am Laptop gesessen und jeder hat gesagt, was macht's denn da alle? Ja, ChatGPT ist gerade rausgekommen. Ja. Und das war schon ein sehr spannender Moment, sage ich mal, weil es natürlich, die ersten ChatGPT-Momente waren sehr spannend, aber es war halt irgendwo auch ein bisschen ein besseres Google und in der Softwareentwicklung nicht sehr hilfreich. Ja. Also wir haben dann in der Softwareentwicklung angefangen, klar zu helfen und statt Handbuch lesen hat jetzt ChatGPT das gemacht, war trotzdem nicht sehr aufregend. Ja. Dann hat sich das weiterentwickelt und ich sage mal, vor einem Jahr, oder Mai 25, haben wir vielleicht 10-20% KI genutzt für Softwareentwicklung. Also wir haben Software entwickelt wie bisher und 80-90% wie bisher und 10-20% hat die KI uns geholfen. Ja. Oft sind Blödsinn rausgekommen, oft hast du mehr korrigieren müssen, als du eigentlich gemacht hast. Und ich bin dann im Oktober 2025 aufs MIT in Boston, habe da 10-monatiges Programm absolviert, vor Ort auch viel. Und so im Oktober war der große, wirklich große Wechsel, wo eigentlich die KI die Softwareentwicklung übernommen hat. Das heißt, ab Oktober hat es angefangen, 80% KI, 20% persönlich. Mhm. Und ich komme vom MIT zurück und sage, wir müssen jetzt alles AI-native machen, AI-native. Und alle haben mir angeschaut, die Autobus, was will der Idiot jetzt von uns wieder? Ja? Hat länger braucht als erwartet, den Mitarbeitern ist auch so der Firma das auch zu erklären und zu verstehen. Aber meine drei besten Programmierer haben seit Januar nicht eine einzige Codezeile entwickelt, selber geschrieben. Also entwickelt schon, aber nicht selbst geschrieben. Ja. Die haben es relativ schnell verstanden, also wirklich seit Januar. Ich habe mit dem Florian zum Beispiel geredet, der hat gesagt, seit Januar nicht eine einzige Codezeile selbst geschrieben mehr. Ja. Und der ist ein super Programmierer, der seit 10 Jahren mit Herz und Leib programmiert. Und da ist der große Kick entstanden, wo er sagt, okay, was kann denn das jetzt auf einmal alles? Ja, und die Möglichkeiten sind derzeit unfassbar.
Jetzt hast du ja schon selber gesehen, du musst ja monatsweise eingrenzen, eigentlich wochenweise schon. Ja, und in Kalenderwoche 3 ist dann Folgendes passiert. Also es ist eine Entwicklung, die extrem schnell stattfindet. Was du aber beschrieben hast, ist ja im Prinzip, dass sich der Job des Programmierers, ich mal ganz von der Entfernung her, betrachtet ja eigentlich obsolet gemacht hat. Es codet keiner mehr. Und ich glaube, da kommt ja auch ganz viel von dieser Zeitungsschlagzeile immer her. Ja, also die Zeit der Softwareentwickler ist zu Ende. Was hat sich denn tatsächlich verändert? Also braucht man denn noch Softwareentwickler überhaupt?
Mindestens gleich viel wie bisher, wenn nicht mehr. Ja. Ich vergleiche das fast noch ein bisschen besser mit Grafikern. Ja. Meine Frau ist Grafiker. Und Grafiker und Softwareentwickler und Buchhalter waren, die gesagt haben, die braucht man bald alle nicht mehr. Mhm. Ja. Wenn ich zu ChatGPT, Canva oder welchem Tool auch immer hingehe und sage, mach mal ein schönes Bild, wird es immer noch hässlich werden. Ich habe keine Ahnung von Farben, ich habe kein Gefühl für Grafik. Ich kann immer noch gute Grafik erzeugen und immer noch gute Werbung machen. Ja. Meine Frau hat über den Job Angst gehabt, also jetzt muss ich was Neues suchen, sie hat jetzt Grafik gelernt und im Endeffekt hat sie fast mehr Aufträge als vorher, weil natürlich durch den KI-Müll auch extrem viel schlechte Sachen entstehen. Alles schaut gleich aus, alles schaut übel aus. Und der gute Grafiker nutzt die KI und macht richtig gute Sachen. Ja. Der schlechte Grafiker wird sicher wegfallen. Der vorher schon ein gutes Gefühl gehabt hat, wird es später noch weniger machen. Und dasselbe ist beim Programmierer. Der schlechte Programmierer, der die Systeme nicht versteht, der auch nicht den Hintergrund versteht, der die Technik nicht versteht, die Zusammenhänge nicht versteht, tut sich mit KI sehr schwer, weil das natürlich viel, viel schneller ist. Der gute Entwickler, der versteht, wie die Systeme untereinander interagieren, der hat eigentlich die besseren Chancen als früher.
Du hattest gesagt, dass deine besten Programmierer seit Januar nicht mehr programmieren oder Codezeilen schreiben. Das hat mich an was erinnert, wie mir das Anfang der 2000er Jahre ging, als ich dann am Stück lange Zeit in den USA war und nicht mehr Deutsch gesprochen habe und dann plötzlich gemerkt habe, das geht jetzt auch gar nicht mehr so flüssig und ich weiß gar nicht, ob das je vernünftig wiedergekommen ist. Wie nehmen das deine Leute wahr? Haben die das Gefühl, sie verlernen da was? Und Achtung, versuchen Sie dem aktiv gegenzusteuern?
Achtung, Sie programmieren immer noch. Sie schreiben nur keine Codezeilen mehr. Also es ist nicht so, dass der Programmierer nicht mehr programmiert. Er lässt halt nur diese Codezeilen von der KI schreiben. Ja. Er muss immer noch sagen, was soll das Ding eigentlich machen, welche Konzepte stehen dahinter. Er muss ganz viel technisches Verständnis haben und ganz viel Zusammenhänge verstehen. Jetzt noch mehr als früher. Früher war es halt fokussiert auf ein kleines Thema, das hast du halt programmiert und dann bist du wochenlang und monatelang gesessen. Jetzt werden die Zusammenhänge viel komplexer und der Programmierer ist sogar mehr gefragt als früher. Nur diese wirkliche Codezeilen schreiben, also wer die Codezeilen schreiben kennt, weiß, dass es eigentlich sehr mühsam ist. Man vergisst einen Beistrich und schon ist der ganze Code falsch. Ja. Man macht der Schleife irgendwo kein Exit oder kann den Loop nicht richtig und das hängt sie auf. Und diese eigentlich sinnlose repetitive Arbeit, die wir jetzt die letzten Jahre immer gehabt haben, die fällt komplett weg. Und man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja diese S-Curve der Innovation. Ja. Das kennt man wahrscheinlich jeder, der studiert hat. Klassisch beim Handy oder bei was nicht, die S-Curve irgendwann beim B oder C-Netz war es ganz unten. Beim iPhone war es dann irgendwo in der Mitte und jetzt haben wir irgendwo ganz am Ende, weil viel wird sie im Handybereich nicht tun, auch wenn uns das Altman erklärt, er macht jetzt die neue Revolution. Aber da ist eigentlich endentwickelt, sage ich mal. Ja. Und in der KI sind wir jetzt ganz unten, so ungefähr wie beim C-Netz oder vielleicht schon beim D-Netz eventuell. Also wir sind ganz, ganz am Anfang. Und da wird sich ja noch unfassbar viel entwickeln. Und wie du richtig gesagt hast, jede Woche tut sich was Neues. Und ich sage immer, wenn einer 6 Monate oder 12 Monate vorausschauen kann in der KI, drehe mich um und gehe, weil ich weiß, der redet am Blödsinn. Ja.
Lass uns doch mal ein bisschen reinschauen, wie sich der Alltag für den Programmierer jetzt wirklich verändert hat. Ja, also das ist ja schon erzählt, du hast selber noch sehr viel programmiert. Ich habe selber das Gleiche gemacht. Ich habe mein Studium so finanziert und die Zeit davor. Und da sind wir da gesessen. Im Wesentlichen hat man versucht, irgendwie diesen Code gerade hinzukriegen. Man ist an ganz, ganz vielen Stellen gescheitert. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass diese Hürde, einfach erstmal korrekten Code zu schreiben, nicht den richtigen, sondern erstmal nur einen Code, der überhaupt läuft und in sich sachlich richtig ist, dass das alles weg ist. Wie muss ich mir denn jetzt das vorstellen? Ist die KI, wenn wir mal so vereinfachen dürfen, ist das jetzt einfach nur ein Tutor, der nebendran sitzt, oder ist das jemand, den ich wie so einen Assistenten einstelle, oder ist es ein Mitarbeiter? Wie genau wird's denn deine Leute diese neue Möglichkeit?
Sag mal, wenn man 20 Jahre zurückdenkt, du sagst in der Entwicklung, dann war es halt früher so, dass ein Team zusammengesessen und gesagt, was wollen wir eigentlich? Wir wollen jetzt ein Programm, das kann Buchhaltungsdaten eingeben, haben sich überlegt, vielleicht noch Masken gezeichnet, dann hat man irgendwann den Projektplan, Wasserfallmodell und bla 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 fertig entwickelt, hat es dem Programmierer gegeben, am besten unter die Tür durch, dann ist der Rauch aufgegangen wochenlang und später ist die Software rausgekommen. Ja. Meistens war es nie das, was sie eigentlich wollten, aber so war der alte Ansatz. Jetzt ist es so, dass die Entwickler, die Custom Success Manager, die Produktmanager eigentlich täglich zusammensitzen müssen, weil sie täglich sagen müssen, okay, wie verändern wir das? Ja? Also wir haben für Features, wo wir früher 3 Wochen braucht haben, kommt der Produktmanager und sagt, er braucht das, halbe Stunde später war es fertig. Ja? Das gleiche Feature haben wir, das war vor 3 Jahren aber noch. Ja? Vor 3 Jahren hat man gleich das ähnliche Feature in der alten Software geschrieben, es hat 3 Wochen braucht, es hat eine halbe Stunde braucht. Das heißt, der Entwickler wird natürlich immer mehr auch zum Produktentwickler, zum Produktmanager, also das verschwimmt derzeit sehr. Er muss natürlich die Technik viel mehr verstehen, der Produktmanager kann das halt nicht, weil er die Erfahrung nicht hat. Und ich bin auch noch davon überzeugt, dass ein Entwickler immer noch zumindest die Code-Grundlagen können muss. Ja. Das ist, wenn man gar nicht versteht, was ein Code macht, dann macht das Ding halt irgendwas und zum Schluss kommt Müll raus. Also der Entwickler muss immer noch drüber schauen können und sagen können, okay, das, was da jetzt produziert worden ist, macht denn auch Sinn. Ja. Und nicht, das sind Millionen Codezeilen, die zwar das Ergebnis derzeit richtig darstellen, später aber nie stabil arbeiten. Das heißt, das Verständnis für die Programmierung und wie Codezeilen funktionieren, ist derzeit, also wie gesagt, was in 6 oder 12 Monaten ist, keine Ahnung, noch immer sehr elementar.
Bilden wir denn dann überhaupt noch die richtigen Leute aus? Oder hast du das Gefühl, das wäre super, wenn Entwickler auch X können? Und was ist denn X? Also miteinander reden ist ja schon mal ein Skill, den du sagst, früher brauchte man den nicht und jetzt braucht man den.
Ja, ganz eine schwierige Frage. Ich habe im Mai mit dem Abel Sanchez vom MIT geredet, einer meiner Lieblings-KI-Professoren am MIT. Und der Abel hat zum Beispiel auch gesagt, also früher, vor 3 Jahren hat er den Studenten eine Aufgabe gegeben, dann sind die wochenlang zu Hause gesessen, haben gedüftelt, tagelang und nächtelang und irgendwann nach 3 Wochen waren sie fertig. Ja. Jetzt seit Monaten gibt er ihnen eine Aufgabe, eine Stunde später sagen sie fertig. Dann hat er gesagt, okay, dann macht er die Aufgabe schwieriger. Dann haben sie jetzt 1,5 Stunden vielleicht gebraucht und wieder fertig. Also man muss natürlich dieses Ausbildungskonzept komplett neu denken. Ja. Aber da vorherzusagen, was sinnvoll ist, ist echt schwierig. Also man muss sicher, es wird sicher viel wichtiger, dass der Entwickler auch Kommunikation und Teamkern, das ist aber auch schon länger. Also der einzelne Entwickler, wie ich es früher war, das gibt es ja schon länger nicht mehr. Ja. Also die Teamfähigkeit von einem Entwickler ist viel, viel wichtiger die letzten Jahre geworden. Jetzt ist es aber sogar elementar. Und auch das Verständnis für die Domäne. Ja. Wenn der Entwickler was programmiert und der KI promptet, sage ich mal, einfach ausgedrückt, und nicht versteht, was er eigentlich passiert, oder für, ob er es jetzt für die Hotellerie macht, für Industrie, für Schraubenfabrik, für HR-Software und nicht versteht, was er eigentlich tut, kann er kein Ergebnis bringen. Das heißt, das Domänenlernen ist sicher fast wichtiger als die Codezeilen schreiben.
Lass uns noch mal ein bisschen auf die Industrialisierung der Software draufschauen. Immer wenn so ein Thema ja reif wird, und Software ist ja schon seit 20, 30, 40 Jahren in der Reifephase gegangen, dann entwickeln sich ja auch Methoden, wo, also zum Beispiel das Thema agile Entwicklung, das ganze Thema Requirements Management, die ganzen Prozesse und so weiter. Warum? Weil man Rollen ausdifferenziert, weil man weiß, man braucht so ein Vier-Augen-Prinzip. Wenn der eine den Code schreibt, sollte vielleicht jemand anderes das Ganze testen und so weiter. Das heißt, wir sind ja in den Zoo von Rollen gekommen, also den Product Owner und den Scrum Master und so weiter. Wie würdest du denn sagen, verändern sich denn diese Rollen? Welche Rollen bleiben da übrig? Welche konvergieren vielleicht auch? Welche müssen gar nicht mehr ausgegrenzt werden?
Also ich bin ein Riesenfan von agiler Entwicklung gewesen. Wir haben das bei uns in der Firma sicher vor 12 Jahren zuerst Scrum. Es war nicht ganz unseres. Wir sind dann auf Kanban gewechselt und verwenden das seit vielen, vielen Jahren. Aber das hat sie leider eigentlich obsolet gemacht. Ja, also auch diese klassische Rollenkonzept, wie es im Scrum, vielleicht Scrum Broker und so Themen und Kanban Tickets sind viel, viel schwieriger geworden, weil einfach die Entwicklung so schnell ist. Ja. Das heißt, es ist viel mehr Teamarbeit und viel mehr Verständnis für den anderen, wie gesagt, für die Domäne, und auch zu verstehen, welche Techniken wir denn im Hintergrund. Ja. Und früher, wie du richtig sagst, Vier-Augen-Prinzip war Hauptthema. Extreme Programming, 2 Programmierer, 1 Tastatur. Haben wir mal probiert, aber die haben sich immer gestritten, wer die Tastatur kriegt. Ja, das haben sie überhaupt nicht wollen. Und jetzt hast du aber Vier-Augen-Prinzip ganz einfach. Das heißt, du schreibst mit ChatGPT den Code und Claude macht das Vier-Augen-Prinzip. Ja. Mhm. Und das funktioniert natürlich viel besser, als wenn jetzt einer durchliest und jede einzelne Codezeile sagt, was macht das jetzt eigentlich, und nachdenken muss. Natürlich, Claude macht dann für mich das Review, gibt dir das Ergebnis vom Review und du musst es verstehen, was der dir geschrieben hat. Aber das Codezeilen-Review macht bei uns auch schon lange keiner mehr direkt.
Dann stelle ich jetzt mal die offensichtliche Folgefrage. Die Teamarbeit, die du erwähnt hast, die man machen muss, ist es dann wirklich noch ein Team von Menschen oder ist es ein Team von KI-Agenten, mit denen ich da sitze, und warum sitze ich da überhaupt noch als Person damit bei?
Theoretisch, wir wissen, Peter Steinberger hat das natürlich ohne Menschen gemacht. Ja. Also natürlich prinzipiell könnte man, mein Bruder ist bei uns Finanzchef, der sagt, warum wir nicht alle rausschmeißen und ich soll mir 20 Stunden am Tag hinsetzen und das nur mit KI-Agenten machen. Es gibt ja die 1,8 Milliarden Dollar Firma in Amerika, was das habt ihr sicher gehört, oder der erste Billionär, der eine Ein-Mann-Firma hat, also ist inzwischen eine Zwei-Mann-Firma, wer hat seinen Bruder eingestellt, der ist nur auf 1,8 Millionen, Milliarden. Natürlich würde das alleine auch gehen, aber da muss man sich auf ein ganz spezielles Thema konzentrieren. Ja. Vielleicht wie jetzt Open Cloud zum Beispiel hat wirklich versucht, dieses Agentik-Thema zu lösen, ja, das ja witzigerweise vor allem keiner gelöst hat, warum auch immer. Wir zum Beispiel schreiben aber Software für Hospitality. Ja. Da ist jetzt auch schwierig zu sagen, was soll denn da rein? So, da muss jetzt im Endeffekt die ganzen Programmierer müssen mit die Customer Success, mit den Kunden zusammen überlegen, was macht denn überhaupt Sinn? Weil ich kann natürlich, GPT kann man alles programmieren, aber ich muss ihm trotzdem sagen, was? Das ist wie ein Beispiel vorher mit dem Grafiker. Wenn ich kein Gefühl für Bild und Grafik habe, kannst du auch mit der besten KI nichts Sinnvolles machen.
Das heißt also, es wird aber trotzdem eine Zusammenarbeit werden, also die Tools, die ihr nutzt, die wendet ihr agentisch an. Das heißt also, ihr gebt den KI-Tools auch, die Informationen, den Onboarding und so weiter, alles, was sie wissen müssen. Ja? Beschreib doch mal, genau, wie ihr sicherstellt, dass da hinten rauskommt, was du eigentlich willst. Dann, ich glaube, jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennt natürlich ich habe dieses Prompt-Fenster, aber so meinen wir ja KI gar nicht mehr heute.
Genau, das ist schon, genau. Veraltet. Also viele Menschen glauben ja, dass ChatGPT und Claude oder das Prompt-Fenster ist KI, das ist es ja nicht, ja. Sondern das Large Language Model, wie wir es ja kennen, ist ja im Endeffekt nur Statistik. Ich sage immer, früher war 0 und 1, das kennt noch jeder am Handy und am Computer, jetzt ist es Plus und Mal. Ja. Also LLM ist ja nichts anderes als Statistik, Multiplikation und Addition, mehr ist es in Wirklichkeit nicht. wenn man es technisch betrachtet. Und die wirkliche Stärke kommt bei KI natürlich erst mit der Agentik raus. Ja, das ist wirklich, dass du einzelne Agenten baust, die ihre Aufgaben übernehmen. Ja, Claude konnte diese Agenten bauen. Es gibt von OpenAI das Agentic SDK, das nutzen wir ganz gern. Es gibt natürlich auch von Claude hier Relefür und von Microsoft oder von AWS natürlich auch. Ich will jetzt auch für keinen Partei ergreifen. Ja, genau. Und da ist im Endeffekt die Thematik, was war nochmal die Grundfrage? Entschuldige, jetzt habe ich ein bisschen abgeschweift.
Wie man sicherstellt, dass sie das tun, was wir oder ihr ihnen sagt, was sie tun sollen.
Genau, für das ist ja der Programmierer da. Also du könntest schon den Agent durch, es gibt ja, ich war in Mailand auf der AI Europe Konferenz jetzt im Mai und da hat einer behauptet, sie haben einen Entwickler und der hat 20 Agenten, die programmieren 24 Stunden am Tag. Ja. Wir haben das auch probiert, aber was soll der 24 Stunden machen? Ja, du kannst ihm ja keinen Input geben, dass der 24 Stunden programmiert. Ja. Du kannst dem, also es gibt keine Aufgabe, die theoretisch lang brauchen würde. Das heißt, du musst natürlich immer die Aufgaben in Unteraufgaben definieren und sagen, ich möchte jetzt von mir als ein, da kommen wir jetzt gleich zur SAS Kalypse, ein CRM-Tool programmieren. Ne? Also CRM war für mich etwas immer, das habe ich seit Jahren nicht angegriffen, weil ich sage, es gibt Salesforce, es gibt HubSpot, es gibt Zoho, es gibt in der Hospitality viele CRM-Systeme, die wirklich gut sind. Ich sage, das ist viel zu komplex, das ist ein Thema, will ich mich gar nicht damit beschäftigen. Ja. Jetzt im Mai haben wir gesagt, naja, wir bräuchten eigentlich ein CRM-Tool, haben das mal im Endeffekt in 2-3 Stunden beschrieben und der Entwickler hat es mit KI in einer Woche fertig gehabt. Ja. Dann gehe ich natürlich nicht mehr her und nutze irgendein teures CRM-Tool, wenn es relativ schnell speziell auf diese Domäne fertig ist und einfach bedienbar ist. Oder ein anderes Thema ist natürlich auch ein Ticketsystem. Jeder kennt Ticketsysteme in der Programmierung. Jira, weil wir haben zum Beispiel Redmine verwendet, tolle Tools an sich und einer meiner besten Programmierer ist dann vor 1,5 Monaten zu mir gekommen und hat gesagt, du, warum machen wir das nicht eigentlich selber? Sage ich, okay, wie kommst du auf das? Muss auch dazu noch vorweg zu ihm kommen, habe ihm die Geschichte erzählt, dass Self-Healing-Software, das hat mir sehr gut gefallen, ist ein Begriff, aus dem ich aus Mailand gelernt habe, habe dann ein bisschen geschaut, Anthropic hat behauptet, 2027 sind sie soweit, ja, und dann habe ich das meinem Programmierer erklärt und der hat gesagt, ja, das können wir ja gleich machen, das ist ja nicht so schwer.
Und wir haben dann im Endeffekt... kurz reingehen, Self-Healing-Software würde bedeuten, dass Software, die feststellt, da funktioniert irgendwas nicht, eigenständig ihren Code optimiert, um den Fehler zu beheben.
Genau. Das heißt, im Endeffekt geht sie her und durchsucht Logfiles, findet Fehler und behebt die Fehler eigentlich eigenständig. Wobei ich ein Riesenfan bin von Human in the Loop oder eigentlich würde ich sagen Human is the Loop. Ja. Das heißt, bei uns wird nie was passieren, dass die Software hergeht und produktiv was ändert, so wie bei AWS, glaube ich, im März war oder so, wo alles gestanden ist, weil sie irgendwie nicht geschaut haben, was passiert. Also wir sind auch in unserer Software, die wir für die Kunden entwickeln, ist Human is the Loop für mich einer der Elementanteile, weil wir sehen ja alle, was teilweise passiert mit Ausbrechen aus irgendwelchen Sicherheitssystemen, Einbrechen überall, das von selber. Deswegen bin ja davon überzeugt, dass auch in Zukunft Human is the Loop in der KI-Agentik-Welt einer der elementaren Teile ist. Das heißt, die Agenten bereiten die Arbeit vor, wie du zum Beispiel Self-Healing-Software findet den Fehler, sagt, okay, so und so würde man beheben, erzeugt sozusagen ein Ticket und irgendein Mensch muss noch drüber schauen und sagt, ja, passt, das machen wir.
Jetzt mache ich leider Forschung dazu und muss sagen, ich glaube nicht, dass das funktioniert, weil wir als Menschen schon dazu neigen, dann einfach Ja zu sagen. Wie Stimmt. erlebt ihr das? Oder was baut ihr ein, dass die Leute, die da als Human in the Loop bleiben sollen, nicht einfach nur zum Bias in the Loop
völlig werden? Überwältigt sind, ja.
Du hast vollkommen recht, ich erzähle ein gutes Beispiel, wir machen ja Hospitality und Healthcare, ja, und da hat es eine Studie von Google gegeben, die ist zwar schon uralt, 2023, was Radiologie betrifft, ja, also Radiologie kennen wir alle, ist nicht mit KI super Mustererkennung, eigentlich ein Paradebeispiel für KI, ja, und die haben mit Brustkrebs im Endeffekt Erkennung, also mit Lungenröntgen, Lungenkrebs, macht okay, KI ist bei 90%, Mensch war bei 95%, je nachdem wie gut der Arzt ist. Ja, ein toller Arzt war bei 95%, der schlechter bei 30%. Wie sie jetzt die Menschen und die KI zusammengeschalten haben, ist genau das passiert, was du sagst. Der schlechte Arzt hat immer auf Ja gedrückt, auch wenn es vollkommen falsch war. Und der gute Arzt hat ab und zu extra was anderes gesagt, weil er gesagt hat, ich bin schlauer als die KI. Das hat die beide zusammen kombiniert, waren schlechter als jeder für sich einzeln. Ja. Wie können wir das sicherstellen, dass das ist und der nicht immer natürlich ja drückt? Gut, bei den Entwicklern geht's noch ganz gut, weil die im Endeffekt natürlich selbst draufschauen, das jetzt selbst mit aufgebaut haben. Schwieriger wird es natürlich bei der Software für die Kunden. Auch da gehen wir her und die Agenten können Aufgaben erstellen, fertigstellen und zum Schluss muss einer freigeben. Wenn natürlich auch immer drauf drückt, ja, kann der aber genauso in die Standardsoftware einfach einen Blödsinn eingeben. Ja. Ich vergleiche das immer mit Marketing-Kennzahlen. Wir haben das zum Beispiel bei Gästen, die in ein Hotel kommen, kann man die klassifizieren, bist du Familiengast, bist du Businessgast, bist du Stammgast und so weiter. Und dann gibt es natürlich die Rezeptionisten, die füllen das korrekt aus und dann gibt es die Rezeptionisten, die wählen immer das Erste. Mhm. Da haben wir sogar vor 20 Jahren einmal einen Versuch gemacht, weil immer alle Stammgäste waren. Ja. Und dann haben wir einfach mal den Stammgast geändert, den Businessgast, plötzlich waren alle Businessgäste. Ja. So, und natürlich derjenige, der es falsch bedient, wird in Zukunft mit falsch bedienen auch nicht viel weiterkommen.
Wobei da ein bisschen mehr dahinter steckt als so eine Fehlbedienung, denn die Frage ist ja, habe ich überhaupt die Bewertungskompetenz, um das zu machen? Ich kann es bei mir selber sagen, also jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal irgendwie mal mit ChatGPT oder mit Claude irgendeinen Code geschrieben und ich müsste ja jetzt Zeile für Zeile verstehen, die Architektur verstehen und so weiter. Also sage ich immer, ja, passt schon, mach mal. Ja. Also das heißt also diese Fähigkeit, ich habe also dieses Bild vor Augen, du sitzt vor einem Laserdruck und da spuckt Papier aus, Seite für Seite für Seite, ja, und du musst dann sagen, passt das und sollst du weitermachen. Und wenn ich es jetzt auf die Spitze treibe, habe ich nicht einen Laserdrucker da stehen, sondern 20 oder 50 Agenten, die gleichzeitig Papier ausspucken und immer mich anschauen und fragen, passt das? Ja. Also wie schaffen wir es tatsächlich, den Human in the Loop noch wirksam zu halten?
Das ist genau der Grund, warum ich gesagt habe, dass der Softwareentwickler, Programmierer und auch Techniker in Wirklichkeit immer noch eine fundierte technische Ausbildung braucht. Ja. Man, natürlich könnte ich auch, weiß ich nicht, mein 15-jährige Tochter hinsetzen, die kann auch auf Ja drücken. Ja. Nur versteht die nicht natürlich die Zusammenhänge. Und deswegen kann man ja auch in diese Positionen nicht einfach jeden hinsetzen, der Ja drückt, sondern man kann ja jemanden hinsetzen, der diesen Bereich auch tatsächlich versteht und tatsächlich analysieren kann, dann tatsächlich hergeht und sagt, okay, wenn hier irgendwas eigenartig wirkt, nachzufragen, okay, bevor ich dich jetzt freigebe, erklär mir noch, welche Prozesse du tatsächlich machst. Und deswegen sage ich, ist sehr wichtig, die fundierte technische Ausbildung, damit die IT auch verstanden wird.
Jetzt haben wir natürlich, also ich habe natürlich aus der Komfortzone raus, aus dem alten Gedankengut heraus dagegen argumentiert, ja, also die Risiken zu sehen. Wenn man es mal umdreht, dann könnte man auch sagen, in der Vergangenheit haben wir unglaublich viel Zeit und Geld dafür investiert, um sinnlose Dinge zu tun, um irgendwelchen Code runterzuschreiben, Fehler zu suchen, die eigentlich überhaupt nicht da reingehören, um Dinge nochmal zu machen und so weiter. Wenn wir jetzt sagen, also diese ganzen Standard-Routine-Dinge, die eine Maschine sowieso viel besser kann, also keiner rechnet mehr von im Kopf irgendwelche Zahlen aus, sondern wir haben Taschenrechner oder Excel oder das ist eine Computer direkt rechnen. Wenn wir jetzt diese Chancen sehen, was verändert sich denn eigentlich? Was werden wir bekommen? Also was ist denn auf der positiven, auf der Habenseite zu bekriegen?
Da geht es jetzt ein bisschen in die Richtung SIS-Kalypse. Ja. Man muss ja schauen, also ich bin jetzt nur im Business-Software-Bereich. Ich bin jetzt nicht im Bereich von privaten und Customer-Tools. Und im Business-Software-Bereich haben wir ja auch die letzten 20 Jahre wirklich üble Dinge erlebt. Ja. Jeder kennt Update, funktioniert nicht mehr, unbedienbare Masken, die immer komplexer geworden sind, Schulungen bis zum Abwinken, langsame Systeme, also die Qual, die der Mensch sich ja die letzten 30 Jahre durch IT auferlegt hat, obwohl ich wie sogar riesen IT-Freak bin, ist ja eigentlich unfassbar. Ja. Wenn man zum Beispiel jetzt ein Hotel nimmt, das war vor 1970, hat es ein Telefon gegeben und dann hat es zwei Anrufe am Tag gegeben und ein Anruf und einer von denen hat gebucht. Ja. Irgendwann kam das E-Mail eigentlich auch, das E-Mail war schon das erste große Problem, plötzlich kommen 30, 50, 100 Mails am Tag. Ja. Und inzwischen ist es so, wenn man sich ein Hotel vorstellt, ein Hotel hat im Schnitt 50 Schnittstellen, ja, von Booking.com, Google, Expedia, für Instagram, Facebook, Keycard-Systeme, Meldesysteme, also es gibt bis zu 50 Schnittstellen hat der Hotel, das hat 50 verschiedene Firmen, die zusammenarbeiten müssen und der arme Hotelier muss hingehen und das alles koordinieren. Und dann geht die Schnittstelle nicht, sagt natürlich jeder, der andere ist es. Ja. Seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich das täglich Brot eines Hoteliers oder vielen Unternehmer, sage ich mal. Und ich bin davon überzeugt, dass genau da die KI uns endlich, ich sage mal, die Geisel der IT endlich befreien kann, wenn man sie richtig im Griff hat, muss man auch dazu sagen, klar, Gefahren gibt es auch, wissen wir eh. Aber wenn wir die KI richtig einsetzen, werden wir es schaffen, dass diese Geisel der IT weg von der Menschheit kommt und wie wir uns wirklich um die echten Dinge kümmern können. Strategie, Mitarbeiterführung, in der Hotellerie, Gastfreundschaft, Produktentwicklung, wenn neue Ideen entwickeln und diesen ganzen IT-Müll, nenne ich es mal im Hintergrund, schwere Bedienungen, langsame Systeme, Schnittstellenprobleme, die bin ich davon überzeugt, werden relativ schnell verschwinden.
Mhm. Jetzt hast du ja schon mehrfach den Begriff Sasokalypse gebracht. Müssen wir vielleicht noch ein bisschen aufdröseln für unsere Kunden. Ich gehe mal mit dir zurück in deine Ursprungszeiten, als du damals noch programmiert hast, als 13-Jähriger so dein erstes Softwareprodukt entwickelt hast. Da kam deine Software, die du gebraucht hast, dein Betriebssystem und Turbo Pascal oder was es auch immer war, das kam genau, wahrscheinlich ja, richtig, auf, ja, auf Floppy Disks oder auf CD-ROMs schon, je nachdem, was du vorgegangen bist. Ja. Genau, und da gab es einen ganzen Stapel und dann hat man die eingespielt und das hat man gekauft und man hat es besessen. Das war eine ganze lange Zeit so, das heißt also diese Lizenz, die war da und die konnte man so oft auf dem Schulhof verteilen, wie halt Freunde da waren und dann hat man das gemacht. Irgendwann kam dann die Softwareindustrie auf die Idee, weil sie vernetzt war, dass sie ja gesagt hat, das ist ja eigentlich ganz cool, ich verkaufe eigentlich meine Software gar nicht mehr, ich verleihe die nur oder ich gebe ein Recht an, darauf, die zu nutzen. Und ich lasse mir das aber jeden Monat bezahlen. Also Software as a Service bedeutet, eigentlich besitze ich die gar nicht, ich darf sie nur nutzen. Und dieses SaaS, das gibt es in ganz vielen Bereichen, also alles wird als as a Service angeboten. Das war auch ganz gut, weil sobald ich in diesem Abo-Modell drin bin, muss ich ja eigentlich nur sagen, ab morgen kostet es 20% mehr. Also nutze die Adobe, also deine Frau wird Adobe-Heavy-Nutzerin sein, ja, die weiß, was Adobe da macht. Und dann kommst du eigentlich nicht mehr raus. Jetzt haben wir erlebt, also Sasokalypse war so der Kunstbegriff dann, dass dieses Geschäftsmodell, was ja einfach eine Geldschwemme, eine fantastische Marge erzeugt hat, weil ich einfach nur jeden Monat Geld reinkriege und dieses kann ich beliebig gestalten, dass das auf einmal in Frage gestellt wurde. Erzähl mal, warum gab es denn dann Börsencrashs und so weiter und wie substanziell war denn das Ganze?
Also das grundsätzliche SaaS-Modell finde ich ja eine tolle Idee gewesen. Ja. Also ich brauche die Software nicht kaufen, ich miete sie einfach, ist ja prinzipiell günstiger. Natürlich, wir in der Softwareindustrie sind natürlich auch sehr findig und schlau, ja, und haben natürlich die Modelle immer weiter hochgezogen. Die Modelle sind ja exorbitant gestiegen. Microsoft hat es immer schön vorgemacht, wie die Öllampe von Rockefeller, zuerst alles sehr günstig und dann hat jedes Monat teurer, ja, wenn du mal drin bist. Und natürlich auch der Login, der Vendor-Login, das heißt, wenn ich mal drin bin, brauche relativ lang, bis ich alles aufgebaut habe, bis ich alles konfiguriert habe, viel Consulting, viele Tausende, Hunderte Stunden, je nach Größe, bis das läuft. Wenn ich mal drin bin, komme ich eigentlich fast nicht mehr raus. Ja. Vielleicht haben wir es auch in der Softwareindustrie ein bisschen übertrieben, weil natürlich brauchst du nachher nicht nur die eine Software as a Service, sondern dann noch eine Option, dort noch eine Option, vielleicht noch das nächste Tool, irgendwann hast du eben diese 50 Tools und zwar 50 Mal im Monat und die IT-Kosten übersteigen bei Weitem eigentlich den Nutzen in Wirklichkeit. Ja, ich habe das gerade mit Kliniken erlebt, die sagen, sie zahlen halt für IT halt mehr als für die Ärzte und eigentlich sollte ja Kliniker den Menschen gesund machen und nicht die IT-Industrie voranbringen, sage ich mal, ja. Und SaaS-Kalypse ist, finde ich, ein spannender Thema, weil ich es an eigenen Beispielen viel erlebt habe. Ja. Das eine Beispiel, was ich vorher gerade erzählt habe, war das CRM-Tool, wo ich früher nie was machen wollte und das jetzt im Endeffekt einfach in kürzester Zeit selbst entwickelt habe. Das war ein klassisches SaaS-Modell. Ja. Das zweite Beispiel war eben auch das Ticketsystem, das meine Entwickler in ein paar Tagen fertig gehabt haben und das aber jetzt genau das macht, was wir wollen und wenn irgendeine Änderung wollen, prompt man das und in kürzester Zeit ist das neu und macht genau das, was wir wollen und nicht was, ich will jetzt nicht gegen irgendein Tool sagen wie Jira oder Redmine oder alle Ticketsysteme, die sicher toll sind und viel entwickelt haben, aber die extrem kompliziert und schwierig ist. Ein guter Freund von mir aus den Staaten, der hat 1500 Mitarbeiter, der hat das Tool Workday bis jetzt gehabt, kennen wahrscheinlich viele gerade aus großen Bereichen, SAP nennen es mal oder Salesforce für HR, auch hat ein wirklich mächtiges Tool, das viel kann, viel kostet und der 1500 Mitarbeiter hat sich jetzt im März hingesetzt mit 4 Programmierern und hat in 4 Monaten oder in 3,5 Monaten das komplette Workday für sich selbst entwickelt. Läuft inzwischen, 1500 Mitarbeiter können jetzt endlich so arbeiten, wie sie eigentlich wollen, so wie es der Chef will oder die Abteilungen wollen und natürlich mit erheblich geringeren Kosten. Somit haben natürlich Firmen wie nehmen wir große, jetzt nämlich SAP, Oracle, Salesforce, Workday, natürlich echt Schwierigkeiten, deswegen sind die Aktienkurse auch eingebrochen, weil ich mir natürlich diese Sachen sehr schnell selbst entwickeln kann. Ja. Wo es nicht geht, es betrifft meine Branche genauso. Hospitality ist genau das gleiche Thema. Eine Hotelsoftware, wenn du die halt hinsetzt, hast du wahrscheinlich in ein, zwei Wochen selbst entwickelt und kannst sie im Endeffekt nutzen. Und da werden sich natürlich auch viele große Anbieter schwer tun, viele Lizenzen zu verlangen, wo das eigentlich ein junger relativ schnell entwickeln kann. Natürlich als Startup tut es immer schwer, weil sie die Domäne nicht kennen. Das heißt, das Wichtige ist natürlich auch, die Domäne zu verstehen. Und natürlich wird er, wenn er die Großen hergehen und das auch früher oder später nutzen und sagen, ich kann das auf dich anpassen. Der große Vorteil an den neuen Tools ist natürlich, dass ich wirklich sagen kann, ist es genau auf meinen Betrieb zugeschnitten. Und es wird ja irgendwann bald so sein, dass der zum Beispiel der Hotelier dann einfach sagen kann, okay, mein Hotelprogramm fällt mir nicht so, ich würde es gerne umändern. Und Vibe codet das sozusagen das Hotelprogramm auf seine Bedürfnisse hin. Es gibt Veranstaltungen, irgendwelche Spezialdinge. Gerade in der Hotellerie ist natürlich sehr viel spezielle Tätigkeit oft, weil jeder Hotelier natürlich sehr, sehr gute Ideen und Strategien hat. Und da kann er sich eigentlich das Programm für sich selbst entwickeln. Und das ist natürlich das Ziel, dass das Tool, das ich im Haus verwende, das meine ganze Steuerung macht, eigentlich genau das macht, was an meinen Bedürfnissen entspricht.
Jetzt hast du eine Frage von mir schon vorweggenommen, nämlich ihr habt das erlebt, dass ihr sozusagen Software, die ihr früher lizenzieren musstet, selber programmieren könnt, aber ihr habt auch das Umgekehrte erlebt oder du rechnest damit, dass ihr es erleben werdet, dass jemand eure Software vielleicht in Anführungszeichen nachbaut, ja, und euch nicht mehr braucht. In der Statistiksoftware haben wir was Ähnliches erlebt, schon vor einer ganzen Weile, ja, dass es lange Zeit eben die Statistikpakete gab und plötzlich mit der Open Source Schwemme dann für einzelne bestimmte Funktionen, die man braucht, eben offener Code zur Verfügung stand und genutzt wurde. Trotzdem haben in vielen Bereichen aber nicht alle das aufgegriffen, sondern sich darauf verlassen, dass eben, wenn eine große Firma es anbietet, nicht nur das Stück Code funktioniert, was man da braucht für einen bestimmten Task, sondern es auch funktioniert im Kontext und sozusagen die Sicherheitsgarantien, dass das geprüft wurde, dass das auch langfristig funktioniert und so weiter, dann eben doch von den Firmen übernommen werden. Wie siehst du das in diesem SaaSocalypse-Kontext? Also ist genau, das, was man da nachbaut, gut genug?
SaaSocalypse heißt nicht, dass alle Firmen verschwinden und jeder schreibt diese Software selber. Ja. Wir haben das zum Beispiel für eine Tourismusschule entwickelt, in Salzburg, Tourismusschule Glessheim. Da sind 4 Schüler auf die Idee gekommen, die Schule zu digitalisieren im Essensbereich. Also man kann Essen bestellen übers Handy, kann dann bezahlen, der Koch kriegt alles digitalisiert hin. Ja. Und natürlich war einer davon mein Sohn. Und die haben das Vibe gecodet mit Bolt. Und das war natürlich in ein, zwei Wochen fertig und hat genial ausgeschaut. Ja, und war wirklich super zu bedienen, hast super anschauen können. Natürlich für den Echtbetrieb vollkommen unbrauchbar. Ja. Irgendeine Datenbank, die irgendwo liegt von der Security, Payment-System ist wieder ein bisschen schwerer integrieren, wenn man nicht Stripe nimmt, sondern vielleicht was Lokales nimmt. Payment ist natürlich auch wichtig. Es wäre schon wichtig, dass der Betrag, der da draufsteht, auch dann echt auf der Karte abgebucht wird. Ja. Dass vielleicht da die Buchhaltung hinten. Also, und wir haben dann denen einen Programmierer zur Verfügung gestellt und der hat diesen Vibe-Code genommen und hat in echten Code rübergeschrieben, aber nicht jetzt manuell, sondern hat der Entwickler, der sich wirklich auskennt, wir verwenden ChatGPT, aber ich bin jetzt auch da für die LLMs, bin nicht für einen oder andere, und hat dann natürlich mit GPT die Tools so entwickelt, dass sie stabil laufen. Und dafür wird natürlich Firmen brauchen. Und das werden ja sicher auch die großen Firmen. Ich sage nicht, dass Oracle deswegen verschwindet, sondern natürlich steigen die genauso auf das Pferd auf. Aber die tun sich halt natürlich schwerer, weil es natürlich in ganzen großen Firmen die Strukturen schon so sind, die kennen die ganzen Masken, ich kann das jetzt nicht schnell neu machen. Ja. Und die Zukunft, denke ich, für Softwarefirmen ist halt weniger wirklich Softwareentwickler, sondern KI-Enabler zu werden. Auch wenn ich jetzt ein tolles Tool schreibe, also wir haben zum Beispiel AI-Native-Software geschrieben, wo wirklich 17 Agenten die ganzen Aufgaben im Hintergrund erledigen können. Ja. Aber wenn es jetzt das im Hotelier gibt, sagt er, was mache ich jetzt eigentlich genau? Ja. Was soll ich jetzt digitalisieren? Also der Hotelier, der von mir als Informatik studiert hätte oder sie tagelang oder wochenlang oder monatelang sie weiterbildet, könnte sich natürlich sein eigenes Hotelprogramm schreiben. Wird aber nicht machen, weil er das weder die Zeit hat, noch eigentlich wirklich dann weiß, wo die Daten liegen, ob DSGVO, also GDPR und ähnliche Dinge eingehalten werden. Und das ist ja viel zu gefährlich für ihn. Und er hat ja kein Interesse daran. Er sollte eigentlich nicht jetzt mehr mit Computer beschäftigen, sondern er soll weniger mit Computer beschäftigen. Und da werden halt aus meiner Sicht die Firmen gewinnen, die viel auf AI-Native recht früh setzen.
Jetzt sind ja viele deiner Mitarbeitenden nicht AI-Native geboren. Ja, die haben ja programmieren gelernt in einer ganz anderen Zeit, in einer anderen Welt, so dich eingeschlossen. Wie würdest du diesen Übergang, diesen Lernen, dieses Entlernen von dem alten Vorgehen beschreiben? Also wie leicht fällt es den Menschen und was hilft den Leuten auch, dann tatsächlich diesen Weg zu gehen? Weil ich habe eigentlich immer die Reflexe im Rückenmark, wie man es halt so macht, ja, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren.
Viel schwieriger als erwartet. bin ich voll bei, hast vollkommen recht. Ja. Das war, wo ich vorher kurz gesagt habe, wie im Oktober vom MIT das erste Mal zurück bin und gesagt habe, hurra, hurra, AI Native, hat eigentlich keiner verstanden, was ich eigentlich meine. Und ich habe, also AI Native heißt bei mir nicht nur Software. Ja. Das heißt, es gibt eine Studie vom MIT, wenn du die Software AI Native machst, kannst du ungefähr so 10% an Wachstum könntest generieren. Wenn du die Firma auf AI Native umstellst, kannst du 40% plus generieren. Da gibt es auch Beispiele, sage ich mal. Ja. Und somit wollte ich nicht jetzt einfach AI Native Software schreiben, sondern die Firma auf AI Native umstellen. Und ich musste jetzt wirklich die letzten, sage ich mal, 9 Monate von Abteilung zu Abteilung oder von Programmierer zu Programmierer gehen, um das mit dem durchzugehen, damit das Verständnis kommt. Die einen, wie ich gesagt habe, haben in Vienna gesagt, hurra, bing, verstehe, und schreiben seitdem KQ-Zeile. Einen Programmierer habe ich erst vor 2 Monaten dazu gebracht, ja, dass er eben nicht hergeht und jede Zeile schreibt und jede Zeile vielleicht noch im Stack Overflow nachschaut, ob das eh so passt. Das ist gut, ChatGPT nutzen zum Nachschauen und die haben die ja auch schon, aber wirklich zu verstehen mit Codex und allen GitHub-Flows und so weiter, wie man das automatisieren kann, wie gesagt, bei einem habe ich fast 9 Monate gebraucht. Hat aber gar nicht mit dem Alter zu tun. Also klarerweise muss nicht unbedingt sein, dass die Älteren länger brauchen, sondern ich habe einen Älteren und einen Jüngeren, die sich beide schwer dran haben.
Und um Christophs zweite Frage aufzugreifen, was hast du das Gefühl gehabt, hat dann den Durchbruch erzeugt? Also muss man es sehen oder ist es für jede Person was anderes, was dann letztlich den Umschwung kreiert?
Ich glaube, das Verständnis erst dafür, was der Unterschied ist zwischen Agentic Coding und zwischen manuellen Coding. Ja. Wenn man sieht, wie schnell im Endeffekt dann die Dinge in die Richtung, weil natürlich haben wir viele alte Tools auch noch, die natürlich bei hunderten Kunden im Einsatz sind. Da kann ich nicht sagen, ChatGPT programmiere alles neu, sondern muss wirklich dann immer noch den Code kennen. Es gibt viele Interfaces zu alten Systemen und so weiter, die natürlich nicht so leicht auch für GPT verständlich sind, weil der Code vielleicht schon 20 Jahre alt ist. Ja. Aber da haben sie relativ schnell erkannt, also der Sparprogrammierer war recht lustig, der hat erkannt, ah super, und dann machen wir bei diesen alten Tools immer noch Reviews und da sind euch plötzlich Review kommen mit 100 neuen Files und 1000 neuen Codezeilen. Sag ich, du, das war nicht die Idee, dass du jetzt ein kleines Tool plötzlich mit tausenden von neuen Codezeilen vollfüllst, wo im Endeffekt wahrscheinlich 3 Zeilen gereicht hätten, sondern du musst so auch wieder überlegen, was tust du denn eigentlich? Ja, nicht einfach sagen, okay, ChatGPT mach und das Ergebnis wird schon funktionieren, sondern wie ich eh schon öfters wiederholt habe, immer natürlich zu schauen, dass man das auch wirklich versteht, was man denn tut. Ja. Man muss nicht jede Codezeile mehr verstehen, aber man muss verstehen, was das Ding in Wirklichkeit tut.
Jetzt hast du ja nochmal gesagt, also die Software agentisch zu schreiben, ist der erste Schritt, 10% vielleicht, aber jetzt die Firma tatsächlich AI-native zu gestalten, was heißt denn das konkret?
Was hat eine klassische Firma? Was hat eine klassische Firma? Softwarefirma. Eine klassische Firma hat natürlich jetzt Softwareentwicklung. Ja. Mhm. Dann hat sie natürlich Support. Dann hat sie natürlich Customer Success. Dann hat sie Verwaltung, Marketing und Sales. So, und da muss wenn man sie auf AI Native umstellen will, wirklich jemanden definieren, der AI Native versteht. Und der muss sie dann Abteilung für Abteilung, Mitarbeiter für Mitarbeiter vornehmen, nenne ich es einmal. Ja. Natürlich, die Entwickler tun sich leichter. Support geht noch, sage ich mal. Customer Success auch noch. Ganz schwieriges Buchhaltung. Buchhaltung, weil die Buchhaltung glaubt natürlich immer, sie sind die einzigen, die unveränderbar ihr ganzes Leben sind. Dabei ist Buchhaltung natürlich eins der ersten Themen, das KI native funktionieren kann, weil Buchhaltung ist seit Maria Theresia im Endeffekt prinzipiell definiert. Doppelte Buchhaltungsführung funktioniert theoretisch natürlich seit 150 Jahren eigentlich gleich. Also für die KI Kinderspiel in Wirklichkeit. Aber die Buchhalter sind natürlich Finance, ganz eigene Menschen. Ich mag Buchhalter gern und ich verstehe Buchhalter gut, aber sie sind auch in ihrer eigenen Welt und die tun sich natürlich ganz schwer, das zu ändern. Und natürlich ist ein riesengroßes Problem die Angst, dass sie den Job verlieren. Ja. Das heißt, die Blockade zu sagen, okay, das geht bei uns nicht, das geht bei uns nicht, aus der Urangst des Menschen, das ist aber seit der Digitalisierung schon sehr stark geworden oder seit der Industrialisierung, behaupte ich mal, oder natürlich die Urangst, dass der Mensch den Job verliert. Und da muss man die Mitarbeiter auch persönlich mitnehmen und sagen, schau, es geht nicht darum, dass du wegkommst, sondern es geht darum, dass du andere Aufgaben machen kannst. Also zum Beispiel in der Buchhaltung einen Beleg von einem Mitarbeiter einzubuchen, der essen war um 47,50 Euro und mit einem Kunden gegessen hat und du musst das jetzt kopieren, vielleicht noch ablegen, dann irgendwo in die Buchhaltung eintippen, also und sagen, okay, statt dieser Aufgabe kannst du dich viel mehr um Finance kümmern und schauen, okay, was könnte man denn eigentlich optimieren, wo können wir Finanzgeschichten besser machen. Natürlich zum Beispiel der Belegbuchhalter, der jetzt wirklich in einer großen Firma nichts anderes macht als Belege einbuchen, der wird mit Sicherheit bald verschwinden. Das heißt, wichtig ist die Menschen, die mir genau wichtig ist noch, die Menschen wirklich mitnehmen auf die Reise. Nicht hergehen, wie jetzt einige Firmen sagen, hurra, endlich KI, ihr könnt alle gehen, ja. Ist genau der falsche Weg aus meiner Sicht. Die Mitarbeiter, es gibt jetzt einige, die wirklich sagen, okay, wir machen ja ein Native, also können 20% der Mitarbeiter gehen. Ist aus meiner Sicht der vollkommen falsche Weg, sondern schauen, dass die Mitarbeiter neue Aufgaben kriegen. Die KI bringt uns ja, kann uns bringen in der Zeit, wo wir viel mehr weiterbringen mit den gleichen Leuten. Ja. Wenn wir jetzt viel mehr weiterbringen und 20% der Leute reduzieren, bringen wir gleich viel weiter wie vorher. Wenn wir die Leute behalten und mit KI optimieren, kann die Menschheit sich stark weiterentwickeln und jeder hat was davon.
Jetzt machst du das ja schon seit einigen Monaten. Du bist selber ja auch, hast dich dem Thema ausgesetzt, also bist irgendwo hingefahren, hast Schulungen gemacht und so weiter. Woran würde ich denn erkennen, dass bei euch in der Firma sich Dinge verändert haben? Also was wären so Dinge, die ich wirklich erleben könnte bei euch, wo ich sagen würde, oh, da ist ein anderer Umgang da, die denken anders, die ticken anders, da ist irgendwas anders.
Gut, ich meine, jetzt haben wir eine KI-Assistentin natürlich für ein Telefon eingeführt, wobei natürlich die Mitarbeiterin natürlich die primär macht, die heißt Helena, ja, und die Kollegen haben dann, die Mitarbeiter haben dann den KI-Assistent Lena genannt, sage ich, das ist jetzt auch nicht sehr, sehr, sehr nett, ja. Aber auch da ist es so, dass die Helena, die früher abgekommen hat, grüß Gott, Firma GMS, wie geht's Ihnen, nicht ersetzt wird, sondern ich will ja den Menschen immer noch drin haben, viele haben auch immer noch Angst, mit KI-Assistenten zu reden, ja, aber der KI-Assistent kann natürlich ab 16 Uhr abheben und um Mitternacht abheben. Wir sind im Hospitality-Bereich, das heißt, wir müssen 24 Stunden erreichbar sein, was wir über 20 Jahre aufgebaut haben. Alle hassen wir die Pest, ja. Da hat ja jeder immer einen Dienst, der wechselt, es geht ganz gut, wenn wir viele Leute sind, aber wirklich mögen tut es eigentlich keiner, dass um 22 Uhr noch wer vom Frankfurter Flughafen anruft und da kann ich die KI die Themen wirklich schön wegnehmen, sage ich mal, und verbessern.
Denkt ihr auch anders? Geht ihr strategisch anders vor? Entwickelt ihr schneller Ideen? Seid ihr
da ist zum Beispiel, wie du vorher gefragt hast, wo kann man sehen, ja. Also der klassische Softwareprozess ist, der Kunde ruft an und möchte gerne ein Feature. Ja. Mhm. Das heißt, gut, dann sagt man, okay, lieber Kunde, wir nehmen das Feature jetzt auf, beschreiben das, PRD, Product
Requirement Document. Klammer auf, es ist teuer und es dauert lange,
Klammer zu. Genau, also dann beschreiben wir mal das PRD, dann schicken wir das dem Kunden, der sagt, okay, passt so, dann kriegt er mal ein Angebot, dann sagt er, okay, das machen wir, kriegt 5.000 Euro, sagen wir irgendeinen Betrag, ganz egal, dann geht es in die Entwicklung programmiert, dann kommt es zum Kunden, der sagt, das wollte ich gar nicht so, deshalb habt ihr das ganz falsch verstanden, dann sagen wir, doch, steht aber so drin, so war der bisherige Prozess, wir haben das jetzt und tatsächlich schon so eingeführt, dass jetzt der Customer Success Manager mit dem Kunden sagt, okay, was hättest du denn gern? Und mir ist jetzt gerne ein neues Feature in der Reservierung, dass man das teilen kann auf Facebook oder so, ja. Dann geht der Customer Success Manager her, tippt das in dieses neue Ticketsystem ein, das wir gemacht haben, und 5 Minuten später kriegt er ein Preview, das ihm Kunden schicken kann und der kann sich jetzt gleich anschauen. Es ist natürlich nicht in der Produktivvariante drin, es ist aber in der Preview drin, die dem Kunden schicken kann und die automatisch sofort sieht. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, die früher wirklich unfassbar nicht annähernd da war. Also der Customer Success Manager kann, ohne dass er einen Programmierer nimmt, dem Kunden das Feature zeigen. Da sagt der Kunde, na, das hat mir nicht gefallen, mach's ein bisschen anders. Tippt du das rein, machst du anders. Das Ding geht natürlich nicht in Produktivität, das ist Vibe Coding. Das heißt, das ist jetzt im Endeffekt ein Feature, das dann innerhalb von einer halben Stunde mit dem Kunden gemeinsam am Bildschirm entwickelt wird. Nach einer halben Stunde sagt der Kunde, so hätte es mir vorgestellt. Mhm. Und dann kommt es natürlich in den Produktbereich und dann sagt der Produktmanager, okay, passt, wo passt das rein? Der Entwickler schaut drüber, sagt, naja, technisch Horror, müssen wir anders entwickeln oder müssen wir umändern und bringt es dann ins Hauptprodukt rein. Ja. Das sind Möglichkeiten, die sind früher nicht annähernd gewesen. Und so kommt halt eben diese Entwicklung endlich in den Punkt, wo die Entwickler sind vom Mars und so ungefähr und keiner versteht, was weg ist und der Kunde, der einen Wunsch hat, wirklich das kriegen kann in recht kurzer Zeit, ohne viel, viel Geld, das er eigentlich wirklich will. Weil es ist ja für den Programmierer auch total demotivierend, wenn man im Endeffekt jetzt wochenlang ein Feature geschrieben hat und der Kunde sagt ganz am Schluss, so ein Scheiß, was habt ihr denn da wieder für ein Blödsinn gemacht? Ja?
Das ist natürlich ein Thema, was ganz viele Firmen eigentlich haben wollen. Auf der anderen Seite stehen aber auch ganz viele praktische Fragen. Also darf ich das eigentlich? Wo werden die Daten gespeichert? Wie verhindere ich, dass die Tokens durch die Decke gehen? Wie wähle ich denn überhaupt das richtige LLM oder das richtige Tool aus? Oder brauche ich da noch ein Aggregator-Tool in der Mitte und so weiter? Was haben Sie denn da für Erfahrungen gemacht und was kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben?
Gut, das Token-Problem ist natürlich exorbitant vorhanden, sage ich mal. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, das hat man vielleicht eh gehört, im April, der Uber-CTO hat ja im April das ganze Budget von 2026 verbraten. Ja. Das gesamte KI-Budget für 26 war im April weg, mhm. weil natürlich früher dieses Token-Maximizing gegeben, also desto mehr Token du verwendest, desto besser bist du. Aber natürlich wissen wir eigentlich schon lange, dass Tokens, ja, man kann der KI-Schreiber sagen, schreib mal jetzt einen Shakespeare-Roman statt Programmier-Feature und das macht es ja genauso. Die KI ist ja da sehr emotionslos. Und deswegen ist natürlich das Aufpassen auf Tokens sehr wichtig. Budgets zu definieren ist natürlich wichtig. Also nicht einfach sagen, okay, wir nennen es zum Beispiel bei ChatGPT Auto-Recharge, das will ich natürlich OpenAI sehr gern. Also die Tokens aufladen bis zum Abwinken. Aber immer auch Budgets definieren. Wir machen das auch bei uns in der Software. Der Kunde hat im Endeffekt die Möglichkeit, ein Budget zu definieren. Und die LLM-Kosten, wenn man es im Griff hat, sind eigentlich nicht groß für den Endkunden. Ja, also zum Beispiel unsere Software hat natürlich viele coole Funktionen und viele KI-Funktionen. Und die KI-Funktionen erweitern das aber nur. Und ich sage im Kunden, beim klassischen Hotel, bei 10, 20 Dollar im Monat, kommst du eigentlich vollkommen aus. Du kannst die wichtigsten Aufgaben agentisch vollkommen erledigen. Und der Rest funktioniert ja immer noch nach klassischer Software, Es gibt eine Datenbank, es gibt Softwarefunktionen, die halt einfach nur viel schneller entwickelt worden sind. Deswegen ist da ist ja genau auch die große Chance für die Softwareentwickler, den Kunden auch zu beraten. Ja. LLMs, wie du richtig sagst, ist ein großes Thema. Ich habe einen Kunden, der hat letztes Mal gesagt, ja, er möchte jetzt DeepSeek verwenden, weil er traut den Chinesen mehr als den Amerikanern. Okay, habe ich recht spannend gefunden. Wir wissen alle, in Europa gibt es einen riesen Trump-Hass und Amerika-Bashing, sage ich mal. Aber jetzt dem Chinesen mehr zu vertrauen als den Amerikanern, was Datenschutz betrifft, ist okay. Jeder hat seine eigene Einstellung. Man ist ja weltoffen. Deswegen ist ja, glaube ich, auch für die Softwareentwickler wichtig, diese LLMs auch dem Kunden offen zu lassen. Ja, also man kann dem Kunden was empfehlen. Einmal ist OpenAI besser, einmal ist Anthropic besser. Dieser Krieg, wer ist schneller, ist ja vollkommen wertlos für den wirklichen End-User. Ja, ich verfolge es natürlich gerne, weil es lustig ist. Und jetzt ist Fable 5.1 gestern rauskommen. Wahrscheinlich kommt das Astra die Woche noch raus. Also das ist lustig, aber für diese Use Cases, was wir verwenden, ist es vollkommen irrelevant. Ja. Das heißt, wir haben ja nur die vier großen, nenne ich es einmal, also Grok, Gemini, Anthropic und ChatGPT. Grok, Gemini, Anthropic und OpenAI. Die vier großen Amerikaner und dann die ganzen Chinesen noch dazu. Mehr gibt es ja an sich nicht. Und man kann jetzt sagen, okay, Anthropic ist netter als OpenAI, weil da hat es ja den Fall mit dem Pentagon. Wenn man genauer schaut, was die für Security-Fehler machen, wird der eigentlich übel. Ja. Also wirklich, ich glaube, der wirklich Gute in dem ganzen Ding ist wahrscheinlich keiner. Und deswegen muss es halt die Möglichkeit geben, das zu ändern. Aber für die Business-Software ist es eigentlich vollkommen irrelevant.
Ja. Ja, wir kommen so langsam zum Ende unseres Podcasts, aber ich glaube, das Thema KI ist noch lange nicht am Ende.
Das ist am
Anfang. Wir werden ganz sicher nicht die Frage stellen, was in 12 Monaten ist, das weiß natürlich keiner.
Ich weiß es.
Was würdest du denn, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich Kinder? Oder
zumindest genau, 15 und 18, ja.
15 und 18, ja, perfektes Alter für diese Frage. Was würdest du denn denen raten? Was sollen die denn mal machen und studieren oder auch nicht studieren?
Also mein Sohn möchte jetzt schon seit Jahren und Wirtschaftsinformatik in Madrid studieren. Werde ich ihm auch weiterraten, weil ich bin der Meinung, dass natürlich auch das klassische Wirtschaftsinformatikstudium, wie ich es natürlich vor 25, fast 30 Jahren bald gestartet habe, haben wir noch wirklich Assembler programmiert und C und so weiter, wird sicher auch nicht mehr so sein. Natürlich muss man bei den Universitäten auch schauen, wie weit gehen sie mit dem Thema um. Also es gibt eine Studie gerade gegeben, dass glaube ich 20% der Universitäten KI verbieten. Ja. Also was vollkommen sinnlos ist, weil wenn ich sage, okay, ich verbiete das Lesen, wir dürfen nur noch reden. Ja. Also dann gibt es 40%, die erlauben KI, haben aber keine Regeln und 40%, die inzwischen Regeln entwickeln und sagen, okay, wie können wir denn gemeinsam damit umgehen? Ja. Weil dass der Professor die Aufgabe schreibt mit KI, der Schüler oder Student die Aufgabe löst mit KI und der Professor die wieder korrigiert mit KI, bringt keinen weiter. Ja. So, da müssen natürlich die Konzepte auch sicher komplett neu entwickelt werden. Und ich glaube, dass wir sagt auch immer noch, auch trotz der Informatikkalypse oder so, gerade IT ein sehr spannendes Thema sein wird und immer noch viele Leute haben wird. Ich habe jetzt gerade, Elon Musk hat das ja gerade vor ein paar Tagen wieder gesagt, also Medizinstudien braucht ihr eigentlich nicht mehr, weil in 7 Jahren sind alle Ärzte ersetzt. Bin ich nicht der Meinung, also natürlich wird der Arzt in Zukunft nicht mehr hergehen und schauen, welches Medikament passt zu welcher Krankheit, weil das kann wirklich die KI machen. Aber dass der Arzt den Menschen betreut, der eine Krankheit hat, der Krebs hat, der vielleicht schwerere Fälle hat oder der dem hilft, ist natürlich, wird immer da sein. Dass sicher irgendwann mal der Roboter die Gehirnchirurgie machen wird, ist auch ganz klar, weil er einfach viel schneller, viel genauer und viel besser ist. In England war das gerade in London vor ein paar Tagen die erste KI-Operation, zwar mit von Menschenhand unterstützt mit KI, die im Endeffekt viel schneller und viel genauer arbeiten kann. Das wird sicher verändert werden. Ich glaube, wir haben ganz neue Berufsbilder. Ich habe gerade mit meinem Bruder vor ein paar Tagen diskutiert. Wer hat vor 20 Jahren gewusst, was ein Influencer ist?
Ja, so, ich weiß es nicht. Influencer gibt es im Endeffekt. Okay.
Ich verstehe es bis heute noch nicht, aber so. Und ich war gerade in einem großen Hotel, das recht bekannt ist, und da sind Unmengen an Influencer rumgelaufen. Also dann wurden neue Jobs geschaffen, die es nie gegeben hat. Ja. Mhm. Und ich bin auch davon überzeugt, dass auch die KI neue Jobs schaffen wird. Keine Ahnung welche, an die wir noch gar nicht gedacht haben. Und deswegen finde ich das eine sehr spannende Zeit. Sicher auch ein bisschen beängstigend teilweise, weil klar, es kann wie im Terminator schiefgehen, wissen wir einfach, klar. Aber wenn ich auf Konferenzen bin oder in Universitäten bin, geht eigentlich 90% der Forschenden schon mehr in den Bereich Sicherheit, Governance, Compliance, als jetzt wirklich in wie kann ich mir LLM noch ein bisschen schneller machen.
Klassisches Zeichen dafür, dass sie Themen reif hören. Und Elon Musk ist ja berühmt für seine zeitlichen Vorhersagen, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Also insofern schauen wir mal, was passiert mit den Ärzten und den Berufen. Vielen Dank für deine tollen Einsichten.
Ich sage danke.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du bei uns warst. Wir verlinken in den Shownotes natürlich nochmal dich, deine Firma und so weiter. Freuen uns sehr, dass du uns heute diesen Einblick gegeben hast.
Danke auch von meiner Seite.
Danke. Liebe Grüße nach München und ins Allgäu.
Danke.
Ciao. Ciao. We live in a world that's changing fast. New algorithms writing our future and our past. From classrooms to boardrooms, the code is running deep. AI is the new collie that never falls asleep. Frog and Kristoff ask the questions no one dares. They talk to the builders and the thinkers who care. From Munich to Vegas, the signals never stop. Digital transformations racing to the top. Robots getting muscles, twins inside the cloud. Human and machine learning to be proud. Every episode a window to a brand new view. Digging through the noise to find what's really true. Dig deep, dig deep into the digital. Starts today. Dig deep, dig deep. It's time to find a way. Dig deep. Humpstack, dig deep. Startups finding pivots. Cities reinventing steel. Data tells the stories that the headlines never reveal. Not just what is trending, but the why behind the change. Prof and entrepreneur, connecting all the range. So plug in your headphones, let the conversation start. This is where technology connects with heart. Dig deep, dig deep, into the digital age. Dig deep, dig deep, turn to another page. Where humans meet machines and the future starts today.